Zacharia 11 und Verse 15 bis 17. Das ist der Text, über den wir gemeinsam heute nachdenken werden. Ich lese mit uns den Text. Und der Herr sprach zu mir, das heißt zu dem Propheten Zacharia: Nimm abermals zu dir das Gerät eines törichten Hirten. Denn siehe, ich werde Hirten im Lande aufwecken, die das Verschmachtete nicht besuchen, das Zerschlagene nicht suchen und das Zerbrochene nicht heilen und das Gesunde nicht versorgen werden. Aber das Fleisch der Fetten werden sie fressen und ihre Klauen zerreißen. O unnütze Hirten, die die Herde verlassen, das Schwert komme auf ihrem Arm und auf ihr rechtes Auge. Ihr Arm müsse verdorren und ihr rechtes Auge dunkel werden. Soweit der Text. Wiederum sehr, sehr faszinierend, was wir hier lesen. Und manche von euch können das schon einordnen, was hier gelesen wurde. Und heute wollen wir uns mit diesen drei sehr interessanten Versen beschäftigen. Einen kurzen Rückblick möchte ich uns aber trotzdem geben. Wir sagten, dass das 11. Kapitel eine einzige Wehklage ist über Israel. Zunächst einmal lesen wir die Herausforderung zur Wehklage in Versen 1 bis 3 und dann ab Vers 4 werden uns die Gründe zu dieser Wehklage angezeigt. Ein Grund der Wehklage ist die Ablehnung des Messias. Ein weiterer Grund sind die falschen Lehre des Volkes. Und dann wird lamentiert, eben diese Realität lamentiert, dass Gott sein Volk preisgibt an ihre Feinde. Und ebenso wird auch die Tatsache oder die Realität lamentiert, angesprochen, dass die Einheit des Volkes Israel nun auseinandergebrochen ist. Zacharia und auch Israel hat sehr viel Grund zur Wehklage. Und der Höhepunkt dieser Wehklage, das haben wir heute gelesen in unserem Text, das ist der Hinweis auf einen besonderen falschen Hirten. Ja? Als Strafe dafür, dass Israel ihren guten Hirten ablehnt, wird ihnen ein falscher Hirte von Gott gegeben und diesen werden sie annehmen. Und auch das spricht ganz klar von einem Gericht Gottes über Israel. Es ist das Gericht der Verblendung. Den rechten Hirten anerkennen sie nicht, lehnen sie ab. Den Messias haben sie abgelehnt. Gott gibt ihnen einen falschen und den nehmen sie an. Und hier möchte ich etwas erwähnen, was sehr, sehr wichtig ist. Ihr könnt das ruhig in eure Bibeln auch reinschreiben, weil das sehr bedeutend ist. In manchen deutschen Übersetzungen, so habe ich das auch gelesen in meiner Luther-Übersetzung eben, wird von den Hirten gesprochen in Mehrzahl. Schaut einmal, was Vers 16 sagt. Ich weiß nicht, wie es bei euch steht, aber bei mir steht, denn siehe, ich werde Hirten Mehrzahl im Lande Israel auferwecken. Oder im Lande Israel steht nicht, aber dort wird das Wort Eretz gebraucht. Ist ganz klar von Israel die Rede. Ja, sehe, ich werde Hirten Mehrzahl im Lande aufwecken. Die Aussage im Hebräischen steht, oder die Aussagen, es sind ja einige Aussagen, die hier gemacht werden im Zusammenhang dieses Hirten, stehen alle in Maskulin Singular. Das ist ein fremd klingendes Wort, aber es meint Einzahl männlich. So, es wird nicht von vielen Hirten gesprochen, sondern von einem, von einer Person, von einem falschen Hirten, der in der Geschichte des Volkes Israel dann auch erscheinen wird seiner Zeit. Wer das ist, das wissen wir, weil wir gemeinsam schon Daniel uns angeschaut haben und auch Offenbarung studiert haben. Die Rede in unserem Text ist von keinem anderen als von dem Antichristen. Und dieser wird nur im Neuen Testament eigentlich nur als Antichrist identifiziert. Ich denke, es sind nur 4 Verse, die davon sprechen. Aber in der ganzen Heiligen Schrift haben wir an die 40 verschiedene Titel und Namen im Zusammenhang dieser Person, die wir als Antichrist dann auch kennen. Ja? Und zwei dieser Namen oder Titel werden in unserem Text gebraucht, über die wollen wir gemeinsam auch nachdenken. Es ist interessant, in unserem Studium der Offenbarung, liegt schon etliche Jahre zurück, habe ich insgesamt 6 Predigten über den Antichristen gehalten. 6 Predigten über Kapitel 13, wo von dem Antichristen gesprochen wird. Und das Interessante ist, und das habe ich jetzt erst jetzt gesehen, als ich nachgeschaut habe, was habe ich eigentlich in diesen 6 Predigten damals gelehrt? Ich habe alle Predigten nummeriert, von 1 bis was immer, ja, Kapitel 1, Vers 1 war die erste Predigt und dann ging es los. Ich habe festgestellt, dass bei dem Nummerieren der Predigten über den Antichristen, ich insgesamt 6 Predigten gehalten habe über den Antichristen und die letzte Predigt des Antichristen war die Predigt mit der Nummer 66. Und dann denke ich, das ist ja interessant, ja, dass ihr seid ja mit der Zahl vertraut, 666. Ja, ich dachte, das Leben ist manchmal sehr interessant. Was bedeutet das? Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es war interessant zu sehen, dass einmal die 6 Predigten über den Antichristen eben 6 Predigten sind und die letzte Predigt war 666, nicht 666. Aber wie auch immer. Ich dachte, ich erwähne das, weil ich das besonders gefunden habe letzte Woche. So, lasst uns noch einmal in den Text schauen. Und als erstes sehen wir Vers 15, schaut einmal, hier sehen wir einen sehr interessanten, wieder sehr merkwürdigen Befehl an den Propheten Sacharja. Und Jehova sprach zu mir, und jetzt werde ich den Text lesen in der Elberfelder Übersetzung. Die Elberfelder ist schon präziser, ja, und auch in der Grammatik korrekter als manchmal die Luther es ist. Und Jehova sprach zu mir, nimm dir noch das Gerät eines törichten Hirten. Das ist eine sehr interessante Aussage hier an den Propheten. Hier wird der Befehl an den Propheten Sacharja gegeben, eben diese Geräte des törichten Hirten anzunehmen. In Kapitel 11, das habt ihr auch gemerkt, soll der Prophet Sacharja 3 bestimmte Rollen spielen oder demonstrieren. Die erste Rolle war die des Herrn Jesus, der seine Herde diente, aber abgelehnt worden ist. Das sollte Sacharja vorspielen, ja, oder demonstrieren. Ja, wie er das gemacht hat, weiß ich auch nicht. Die zweite prophetische Rolle, die Sacharja ausspielen sollte, war die des Judas, ja, der Jesus für 30 Silberstücke verkauft hat. Und die dritte Rolle, die er darbieten soll, die er vorspielen soll, ist eben diese Rolle des falschen Propheten oder nicht Propheten, sondern des falschen Hirten oder des Antichristen. So, der Befehl Gottes in unserem Text ergeht ja an den Sacharja und Gott sagt zu diesem Sacharja, nimm eben diese Geräte des törichten Hirten. Sacharja soll, während er das Wort Gottes weitergibt, genau das tun. Er soll das Gerät des törichten Hirten an sich wortwörtlich nehmen und dann, während er predigt, ja, das Ganze auch irgendwie demonstrieren, was Gott ihm da sagt. Das Wort töricht, ich weiß nicht, was in euren Übersetzungen steht, oder das Wort närrisch ist in unserem Text, in manchen Texten wird das Wort gebraucht, spricht nicht von Unbesonnenheit, es spricht nicht von Dummheit, es spricht eigentlich von einem Menschen, der moralisch pervers ist und verdorben ist. So wird uns zum Beispiel in Psalm 53, Vers 5 Folgendes gesagt. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Und dann wird gesagt von diesen Menschen, sie haben Verderben angerichtet und abscheuliches Unrecht geübt. So, in der Bibel ist der Tor nicht ein Mensch, der ein Dummkopf ist, der nicht alle Tassen im Schrank hat, wie wir manchmal sagen, ja, sondern er ist ein moralisch pervertierter Mensch, der nicht in der Furcht Gottes lebt. Nun, manche von euch denken, ja, soweit ist alles klar. Der Text ist nicht schwierig einzuordnen, aber was ist das Gerät des törichten Hirten? Was ist damit gemeint? Ihr Lieben, die Bibellehrer fragen sich das auch und jeder hat so seine eigene Antwort. Im Grunde genommen wissen sie auch nicht, was diese Geräte des törichten Hirten ist. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob ich recht habe, aber ich kann mir vorstellen, dass die zwei zerbrochenen Stäbe, über die wir im vorherigen Text lesen, ja, das waren die Stäbe des Hirten, mit denen er einmal die Herde bewahrt hat, das war mehr so wie so eine Keule, die soll zerbrochen werden. Und der andere Stab, der mit dem großen Haken, das ist ein Stab, mit dem man ein Schäfchen gerettet hat, zum Beispiel aus einer Höhle oder ja, zurückgezogen hat, um es zu verbinden oder zu heilen. Dieser Stab wurde auch zerbrochen. Und nun sollte aber der Prophet Zacharja eben diese Dinge, die gebrochen sind, die für nichts gut sind, ja, deshalb töricht sind, nehmen. Und das ist eben meine Interpretation, dass eben diese gebrochenen Stäbe des Hirten die Stäbe eines törichten Hirten sind, die sowieso für nichts gut sind. Ja? Aber wie gesagt, das ist meine Interpretation. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, dann müsst ihr euch eine andere ausdenken, was immer das sein kann. Aber es wird keine deutliche Antwort darauf gegeben, was dieses Gerät des törichten Hirten ist. Wir kommen zum 16. Vers. Schaut einmal. Und hier wird von der Einsetzung des falschen Hirten gesprochen. Es wird gesagt, denn siehe, ich erwecke einen Hirten im Lande, der Umkommenden wird er sich nicht annehmen, das Versprengte wird er nicht suchen, das Verwundete nicht heilen, das Gesunde wird er nicht versorgen. So all das, was ein normaler Hirte eigentlich tun sollte, ja, das wird dieser falsche Hirte nicht machen. Stattdessen wird er was machen? Es wird gesagt, und das Fleisch des Fetten wird er essen und ihre Klauen zerreißen. Und die Bibellehrer sagen, das ist ein Bild des Schlachtens, des furchtbaren Schlachtens der Schafe, bei dem ein Tier nicht nur einfach abgeschlachtet wird, sondern dabei noch gequält wird. Ja, und das ist der Hinweis. So, was fällt uns auf, wenn wir diesen Text lesen? Was fällt uns auf? Uns fällt auf, direkt am Anfang, ganz in der ersten Aussage überhaupt, es steht geschrieben, und das ist, was Gott sagt. Er sagt, denn siehe, sei aufmerksam, im Englischen heißt das behold, ja, sei aufmerksam, okay, was denn? Gott sagt, ich erwecke einen falschen Hirten im Lande. Ah, so ist das. Gott tut es. Gott erweckt diesen falschen Hirten. Gott erweckt den Antichristen. Und das ist auch etwas, was wir ja eigentlich sofort merken, wenn wir die Heilige Schrift lesen. Ja? Die Souveränität Gottes, nicht nur in der Geschichte Israels, sondern die Souveränität Gottes im Zusammenhang eigentlich mit all dem, was in unserer Welt passiert und natürlich auch mit unserem Leben. Und der Hinweis ist natürlich wieder der, dass Gott, weil das Volk Israel den rechten Hirten abgelehnt hat, ihnen einen falschen geben wird. Und während sie den echten rechten Hirten abgelehnt haben, werden sie den falschen annehmen. Jesus sagte seinerzeit selbst Folgendes, Johannes 5,43. Ihr kennt diese Stelle sehr gut. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Und er spricht ganz genau von diesem falschen Hirten, von dem auch in unserem Text die Rede ist. Unser Text sagt, und sehe, also sei aufmerksam als Leser, ich erwecke einen Hirten im Lande. So, es steht nicht geschrieben, ich weiß, dass ein falscher Hirte kommen wird. Es wird gesagt, ich erwecke. Und da ist ein Unterschied zu sehen und wir sehen diesen Unterschied ganz genau. Ja, und uns wird bewusst, Gott sieht nicht nur voraus, sondern er setzt ein und er setzt ab nach seinem Wohlgefallen. Und das ist etwas, was ich persönlich glaube. Und ich bin froh darüber, dass Gott die Souveränität, diese absolute Souveränität hat. Verstehe ich das bis ins jede Detail? Nein, ich verstehe das nicht. Oft kann ich das nicht einordnen und deshalb ärgere ich mich manchmal über das, was in dieser Welt passiert. Aber in Daniel 2, 21 wird uns das noch einmal erklärt. Es wird gesagt, er ist der Herr, der die Zeiten bestimmt. Er ist der Herr der Zeit und bestimmt. Der Zeit bestimmt und alles, was geschieht, bestimmt. Er setzt Könige ab und überlässt anderen ihren Thron. So, manche setzt er ein, manche lässt er auf dem Thron, andere setzt er ab. Den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Und die Frage bei uns ist natürlich die, war das nur damals so gewesen oder ist es heute genauso? Und damit wir keinen Zweifel haben, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und in der Ewigkeit, wird uns in Römer 13, Vers 1 noch einmal versichert. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott. Ja, also das ist, was das Wort sagt. Ich kann das auch nicht richtig einordnen, besonders sehen, was heute in Kanada passiert. Aber das ist, was das Wort sagt. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Und wir denken, okay, war das mit Stalin auch so gewesen? Ja, die Bibel gibt uns die Antwort. Wie war das mit Hitler? Genau dasselbe, die Bibel gibt uns die Antwort. Wie war das mit all den anderen Verbrechern dieser Weltgeschichte? Mao Zedong, Pol Pot und wie sie nicht alle geheißen haben. Ja, die Bibel gibt uns die Antwort. Und wie ist es mit unserer unmoralischen Regierung hier in Kanada? Ich bin eher dazu geneigt zu sagen, oh, die Liberalen unseres Landes Kanada, die sind eher vom Satan eingesetzt. Mit all den Gesetzen, mit denen sie aufkommen, die besonders auch sich ganz klar gegen die Gemeinde des Herrn Jesu richten, gegen den normalen Menschenverstand. Ich würde denken, eher, ja, Satan hat sie eingesetzt. Aber die Bibel gibt uns keine andere Wahl, als genau das zu sehen. Aber nicht nur das. Nicht nur, dass die Bibel uns zeigt, was die Realität ist, wie Gott handelt, was er tut, dass er einsetzt, dass er absetzt, dass er eben souverän ist. Die Bibel sagt uns auch und zeigt uns auch an Beispielen, zum Beispiel der Apostel, wie wir zu leben haben. Und wir müssen dieses eine Prinzip verstehen. Es ist schon wahr, dass Gott auch die falschen Lehrer einsetzt. Interessanterweise, wie genau wie diesen falschen Hirten. Aber eins müssen wir verstehen. Wir müssen als allerersten Gott mehr gehorsam sein als den Menschen. Und um das zu erkennen, was ist es, ja, was Gott sagt und was die Menschen sagen, und wenn das sich widerspricht, was ist Gottes Wille, das müssen wir wissen. Und wir wissen das, wenn wir sein Wort lesen. Übrigens, und das ist ein Hinweis, den ich auch hier machen will, viele Lehrer sagen uns, dass uns hier in dem Text ein Hinweis gegeben wird, dass dieser falsche Hirte, dass der Antichrist aus dem Land Israel, das heißt, dass dieser Mensch ein Jude sein wird, ja, dass er aus dem Land Israel eben erweckt wird. Also so interpretieren sie diese Passage. Und das macht auch Sinn, das wissen wir, weil im Alten Testament in den Prophetien ganz klar gesagt wird, dass der Messias eigentlich ein jüdischer Mann sein muss. Er kann nicht aus Deutschland kommen, er kann nicht aus Russland kommen und auch nicht aus Paraguay, sondern er kommt aus Israel. Und zudem wird auch gesagt, dass der Messias ein Nachkomme des Königs David sein muss. Die Juden sind mit ihrer Bibel vertraut, mit dem Alten Testament. Sie sind vertraut mit den Prophetien. Sie wissen das. So werden sie einen Menschen, der sich als Messias verkaufen will, der aber nicht ein Jude ist und vor allem nicht nachweisen kann, dass der aus der Königsfamilie des David kommt, werden sie ihn annehmen? Wahrscheinlich nicht. Ja? Nun ja, das ist also das Erste, was uns hier vermittelt wird. Der falsche Hirte wird also nicht einfach so erscheinen, hier bin ich, ja, freut euch, sondern dass Gott zu seiner Zeit ihn zu von Gott selbst bestimmten Zeit diesen falschen Hirten dann erwecken wird. Als die Zeit erfüllt war, wir lesen das im Neuen Testament, als die Zeit erfüllt war, das ist ein wichtiger Begriff, ja, welche Zeit? Das ist die Zeit nach Gottes Uhr und die, auf die kommt es wirklich an. Ja. So, Gott wird seinerzeit diesen falschen Hirten aus dem Land erwecken. Und nicht nur das, uns wird dann auch gesagt, was dieser Hirte nicht machen wird und was er tun wird. So, wir lesen, der Umkommenden wird er sich nicht annehmen, das Versprengte wird er nicht suchen, das Verwundete nicht heilen, das Gesunde wird er nicht versorgen. Und wir fragen uns, wer will denn so einen Hirten haben? Ja, aber das ist genau der Hinweis. Stattdessen, fünftens, wird er das Fleisch des Fetten essen und ihre Klauen zerreißen. Wie gesagt, das ist ein brutales Bild des Schlachtens. Und deutlich wird, dass der Antichrist eben den Dienst eines echten Hirten, der ist dran nicht interessiert, diesen Dienst zu tun. Er hat kein Interesse dazu. Stattdessen, dass er die Herde weidet, wird er sich selbst weiden. Stattdessen, dass er die Herde nährt, wird er sich selbst versorgen auf Kosten dieser Herde. Jesus, als der gute Hirte, sagte seinerzeit Folgendes über seinen Dienst. Und ihr kennt diese Stelle auch. Er sprach in der Synagoge von Nazareth, seinem Heimatort, Folgendes. Wir können das nachlesen in Lukas 4. Er sagte Folgendes oder las aus der Schrift, das ist Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagenen die Freiheit, die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. So, das war die Schriftlesung, Jesaja 61, und jetzt kommt die Predigt. Was sagte Jesus? Und das sind nur sieben Worte, die Jesus gesprochen hat. Im Griechischen, er sagte, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. So, Jesus gebraucht keine Illustration, Jesus gebraucht kein Anschauungsbeispiel in seiner Predigt, nur sieben Worte und die Menge ist begeistert. Diejenigen, die das zugehört haben, was Jesus gesagt hat, ja, sie kannten das Alte Testament und sie waren einfach begeistert von dem, was Jesus sagte. Sie wussten alle, dass diese Passage in Jesaja 61 eigentlich von dem Messias, dem guten Hirten, spricht. Aber sie wollten das oder konnten das nicht, sie wollten das nicht richtig einordnen und sehen, dass Jesus ihnen eigentlich in dieser Predigt sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin der Messias. So, sie staunen, es wird gesagt, sie waren erstaunt. Worüber haben sie gestaunt? Sie haben gestaunt über die Geschicklichkeit seiner Worte, wie er die Worte gebraucht hat. Es steht geschrieben, und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Ja, so anstatt diese Verbindung zu sehen, die Jesus ganz klar aufzeigt in seiner Predigt, wollen die das, können die das nicht, oder was weiß ich, sie erkennen nicht, dass es der Messias ist. So, sie staunen über diese Gabe des Jesus, des Herrn Jesus, diese Worte in dieser besonderen Art und Weise gebrauchen zu können. Und dann sagen sie Folgendes. Sie sprechen davon, wessen Sohn er ist. Und das ist ja auch bezeichnend. Sie sagten, ist das nicht der Sohn Josefs? Ist das nicht der Sohn Josefs? Und der Josef war ja ein Zimmermann in Nazareth gewesen. So, wenn es sein Sohn ist, dann ist er auch ein Zimmermann. Wie hat er diese Gabe plötzlich ja, die Worte in dieser Weise zu gebrauchen wie ein Rabbi. Aber Jesus ist nicht der Sohn Josefs. Jesus ist der Sohn Marias, die ein Nachkomme des Königs David ist. Und somit ist Jesus ein Sohn Davids. Er ist der Sohn, nicht nur ein, er ist der Sohn Davids. Er ist der Messias. Und das ist eben, was die Menge dort sich versammelt in dieser Synagoge in Nazareth absolut verpasst hat, weil sie das wahrscheinlich nicht einordnen können. Ja? Und es hat mich natürlich interessiert, jetzt nachdenkend über diese Verse 15 bis 17. Was ist es eigentlich? Wir lesen diese Verse, kennen das Neue Testament. Für uns ist es, denke ich, keine Schwierigkeiten in diesen Versen, den Antichristen zu sehen, den Antichristen der Endzeit. So, wie haben aber oder wie verstehen heute die jüdischen Lehrer, die jüdischen Rabbis diesen Text? Was erkennen sie in diesem falschen Hirten? Wer ist das? Und ich habe tatsächlich was gefunden. Ich habe das nachgelesen. Es wird gesagt, einmal, dass die jüdischen Rabbis das so sagen, dass es nicht sehr einfach ist, diesen Text zu interpretieren, aber zum anderen, dass dieser falsche Hirte, Einzahl, ja, wahrscheinlich der Papst ist. Interessant. Und ihr Lieben, es ist schon wahr, dass der Papst in Rom ein Antichrist ist. Keine Zweifel, er ist ein Antichrist, aber er ist noch nicht der Antichrist, auf den uns Offenbarung 13 hinweist. Und ihr wisst ja alle, dass die Päpste in Rom eben mit so einem Stab auch stolzieren oder zu sehen sind oder abgebildet werden mit dem Stab eines Hirten. Ja? So, er ist das. Der Papst ist ein falscher Hirte, aber er ist nicht der Antichrist, der falsche Hirte. Und das ist, denke ich, nicht allzu schwer zu sehen, selbst wenn man diese Passagen des Alten Testaments hat, dass es nicht der Papst sein kann. Schaut einmal, in welcher Weise ist der Papst denn ein Nachkomme des Königs David? Wortwörtlich. Das macht doch keinen Sinn. In welcher Weise ist der Papst denn der Hirte des Volkes Israel? Weiß ich auch nicht. Macht keinen Sinn. Ja? Von daher verstehen wir, dass hier nicht von dem gegenwärtigen Papst die Rede ist, sondern vielleicht von einem, der noch kommen wird. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber, und das will ich hier hinzufügen, für uns als Gemeinde ist das auch nicht bedeutend, dass wir das ganz genau erkennen, wer diese Person ist. Warum? Weil uns das nicht betreffen wird. Warum nicht? Ihr Lieben, wir warten nicht auf den Antichristen. Auf wen warten wir denn? Wir warten auf unseren König, Jesus Christus. Ja? Und bevor, meiner Meinung nach, das ist nicht in Stein geschrieben, bevor der Antichrist erscheinen wird, sind wir von dieser Erde weggenommen als Gemeinde des Herrn Jesu. Ihr Lieben, wir kommen zu dem dritten Punkt. Und hier geht es auch schon um die Entfernung des falschen Antichristen. So, am Vers vorher, die Einsetzung dieses Antichristen, diesen falschen Hirten, was er machen wird. Und hier wird von der Entfernung gesprochen. Und das sind absolut faszinierende Verse. Schaut einmal, was gesagt wird. Wehe dem nichtigen Hirten. So, hier wird der zweite Titel im Zusammenhang dieses Menschen gebraucht. Der nichtige Hirte. So, vorher war es der törichte Hirte. Jetzt wird gesagt, er ist der nichtige Hirte, der die Herde verlässt. Das Schwert über seinem Arm und über sein rechtes Auge. Das ist ein Befehl. Das Schwert wird über seinen Arm kommen und über sein rechtes Auge. Sehr interessant, dass das so präzise beschrieben wird. Es ist sein rechtes Auge, nicht nur ein Auge, sondern sein rechtes. Sein Arm soll gänzlich verdorren und sein rechtes Auge völlig erlöschen. So, das Wort nichtig in unseren Bibeln ist das Wort wertlos. Für nichts gut. Und manchmal habt ihr auch solche Dinge gehabt, die einfach für nichts gut sind. Ja, jetzt fällt mir nichts ein, was nichts gut ist, Habt ihr vielleicht eine Illustration für das, was absolut für nichts, absolut nichts gut ist? Naja, mir wird das schon einfallen nach der Predigt. Ja? So nichtig oder wertlos. Und das ist der Hinweis darauf, dass dieser Mensch eigentlich nicht zum Segen dienen wird, sondern ganz im Gegenteil zum Fluch. Ja? So, er ist ein törichter Hirte und er ist ein wertloser Hirte. Und ein wertloser Hirte, er verlässt die Herde im Gegensatz zu dem guten Hirten, der sein Leben für seine Schafe lässt. Und wer dieser gute Hirte ist, das wissen wir auch. Welch eine Gnade, welch ein Geschenk. Und hier sehen wir eben wieder diese Gegenüberstellung, ja, zu dem wahren Hirten der Schafe und dem falschen oder nutzlosen Hirten. Der wahre Hirte lässt sein Leben für die Schafe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja. Und es geht dem Antichristen auf der anderen Seite nie um andere Menschen, es geht immer um ihn selbst. Und er wird eben auch deshalb die Menschen und besonders auch die Juden missbrauchen, um seine Ziele zu erreichen. Und genauso aber wie mit den anderen Bösewichtern der ganzen Weltgeschichte wird Gott auch diesen Menschen nicht ungeschoren davon kommen lassen. Man wundert sich manchmal ja, dass manche dieser Bösewichter so lange leben. Ja, Stalin zum Beispiel hat lange gelebt, zu lange gelebt und die Menschen waren schon so satt über seine Herrschaft in Russland. Na, manche nicht. Ich habe gelesen, dass zu seiner Beerdigung bis, ich glaube, 3000 Menschen zertrampelt worden sind. Kann das sein? Ich habe sowas gelesen. So viele sind nach Moskau gekommen, die konnten nicht glauben, dass Stalin, von dem sie gedacht haben, dass er ewig leben wird, plötzlich gestorben ist. Sie konnten das nicht verkraften. Sehr viele sind nach Moskau gereist. Ich werde das für nächste Predigt herausfinden, wie viele wirklich zertrampelt worden sind. Auf jeden Fall ist ein Chaos ausgebrochen während der Beerdigung und sehr viele Menschen sind dabei umgekommen. Aber auch das sind alles sterbliche Menschen. Gott wird sie beseitigen. Genauso ist das auch mit dem falschen Hirten. Auch wenn er bestimmte Wunder tun wird, auch wenn, wie es scheint, auch nach diesem Text und nach Offenbarung 13, interessanterweise, oder es wird eigentlich ein Wunder geschehen, dass er nicht umgekommen ist beim Anschlag oder was immer. Ja, trotzdem wird er von Gott beseitigt. Er ist ein ganz normaler Mensch, den Gott nur für eine Zeit lang dort aufstellen wird, in diesem bestimmten Zeitraum der Geschichte des Volkes Israel. Nun, wenn wir, wie gesagt, in den Text schauen, dann sehen wir eben dieses Interessante, was über diesen Menschen gesagt wird. Ja, dass seine Hand oder sein Arm getroffen wird und auch sein rechtes Auge. Und manche Bibellehrer interpretieren, oh ja, das Arm steht für die politische Macht und das rechte Auge für die Intelligenz. Ja, sie legen das Wort nicht wortwörtlich aus, sondern symbolisch interpretieren sie das. Und sie sagen, das wird Gott dem Antichristen wegnehmen, seine politische Macht und seine Intelligenz. Naja, das wird er tun, das wissen wir auch, er wird noch mehr tun. Aber warum können wir das nicht wortwörtlich verstehen? Besonders dann, wenn wir doch das Kapitel 13 in der Offenbarung haben. Schaut einmal, was in Offenbarung 13 steht, zum Beispiel in Vers 3. Es steht geschrieben, und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Ja, so hier geschieht also ein Wunder. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. So hier passiert etwas Außerordentliches. Und deshalb sind die Menschen erstaunt. Ja, dass eben dieser Mensch, der tödlich verwundet, das wird ja betont, tödlich verwundet wurde, dass er überlebt. Oder in Vers 14, schaut einmal, in Vers 14 wird uns noch einmal gesagt. Und es verführte die, hier wird zunächst einmal von dem falschen Propheten gesprochen, so es verführt die Menschen, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Das Tier, das ist der Antichrist. Und es sagte denen, die auf der Erde wohnen, so der falsche Prophet spricht zu denen, die auf der Erde wohnen, das sind die Menschen, dass sie dem Tier, da hört mal hin, dass sie dem Tier, dem Antichristen, dass die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist. Das ist nochmal der Hinweis. Ein Bild machen soll. So, wir brauchen das, was in Sacharja steht, nicht zu vergeistlichen, nicht zu symbolisieren. Dazu haben wir zu präzise Hinweise auch in der Offenbarung. Und eben haben wir gelesen, dass der Antichrist eine solche Wunde erhält, die eigentlich zum Tod führen muss. Aber es überlebt. Zweimal wird das betont. Und das wird eben dazu führen, dass die Menschen eher dem glauben werden, ja, was ihnen der Antichrist dann auch sagt oder der falsche Prophet über den Antichristen sagt, und sie werden dann auch diesen Antichrist anbeten. Nun, manche von euch fragen sich, ja, wieder Antichrist, falscher Prophet, wieder Israel, warum müssen wir das alles wissen als Menschen lebend im 21. Jahrhundert? Ja, was haben wir mit diesen Menschen zu tun? Ich möchte uns aus 1. Korinther 10, Vers 11 den Text lesen. Ihr könnt das gerne aufschlagen und mitlesen. Es wird gesagt in der Heiligen Schrift, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. So, wir sollen lernen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen. Uns, die wir am Ende der Zeit leben. So, in der Bibel haben wir ja beides. Ja, wir haben einmal den Zuspruch, die Ermutigung, im Glauben zu bleiben, im Glauben zu wachsen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch eine ganz klare Warnung. Ja, und das ist das, was wir gerade auch nachdenkend über das 11. Kapitel haben. Wir haben eine Warnung an den Leser, an uns, die wir den Text lesen, das Wort Gottes sehr, sehr ernst zu nehmen und den Glauben nicht zu spielen. Ja, unser Glaube ist nicht eine Religion, die wir einfach automatisch ausleben oder tun oder machen. Der Glaube ist eine Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Israel hat das ja nicht so ernst genommen, was sie über Gott wussten. Und was ihnen auch die Propheten gesagt haben, Israel hat diese Dinge, die sie tun mussten, sie haben die gemacht. Die Opfer und den Tempel haben sie schön sauber gehalten und dies und jenes. Aber im Grunde genommen waren sie sehr unachtsam dem gegenüber, was Gott von ihnen wollte. Gott wollte von ihnen, dass sie zu ihm eine kindliche, persönliche Beziehung haben. Und ihr Lieben, für uns als Gemeinde gilt auch das Gleiche. Wir müssen im Gehorsam Gott gegenüber leben. Ja, die Konsequenzen des Ungehorsams, die Konsequenzen des Nachlassens, des Lauwerdens im Glauben, die sind zu schrecklich. Und nicht nur das. Wenn wir das Neue Testament lesen, wird uns bewusst, dass der Geist des Antichristen eigentlich schon da ist. Und euch geht es doch genauso wie mir. Wir lesen die Zeitung, wir lesen zum Beispiel, welche Gesetze erlassen werden, auch von unserer Regierung. Denkt ihr, das ist der Geist Gottes, der das macht? Das ist der Geist des Antichristen, der da schon da ist. Ja? Und eines Tages wird eben eine Person erscheinen, ja, die nicht nur den Geist des Antichristen hat, sondern die auch Antichrist ist. Und wie schrecklich wird das sein? Aber zu diesem Zeitpunkt, so wie ich denke, werden wir weg sein als Gemeinde des Herrn Jesu. Ja? Und wir lesen das auch zum Beispiel in Petrus, ja? dass die Bibel uns warnt, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe umhergeht und verschlingen will, solche, die sich verschlingen lassen. Und hier können wir verstehen, schaut einmal, die Ungläubigen sind ja schon verschlungen. Ja? So, an wen ist das gerichtet? Es ist an solche gerichtet, die erleuchtet worden sind, die die Wahrheit kennen, aber die sich nicht auf diese Wahrheit einlassen. Ja, die Buße nicht getan haben, die ihr Leben Jesus Christus noch nicht überantwortet haben. Zögern wir nicht. Zögern wir nicht. Lassen wir das nicht zu, dass uns dasselbe passiert, wie Israel seinerzeit passiert ist. Nehmen wir unseren Glauben, unsere Nachfolge Jesu Christi sehr, sehr ernst. Und ich schließe heute Morgen unsere Predigt mit einer Ermahnung, mit einer Ermutigung aus dem Worte Gottes, aus Offenbarung, Kapitel 3, Vers 11 bis 13. Hier wird gesagt, siehe, ich komme bald. Siehe, ich komme bald, sagt Jesus. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Und dann wird gesagt, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen, und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Und dann wird gesagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.